Ihr hört Unboxing Trans, ein Podcast, in dem wir in jeder Folge ein Thema auspacken, das für Transmenschen wichtig ist und über das Allies und Verbündete vielleicht noch wenig wissen.
Trans-Themen kommen derzeit fast nur als Antitrans-Themen vor. Mit Unboxing Trans wollen wir das ändern. Wie? Indem wir von innen heraus erzählen. Wir, das sind übrigens
Kathleen
und ich bin die Julia.
Zwei Freundinnen, die eine cis
und die andere trans.
Und was besprechen wir so?
In 10 Folgen bringt jede von uns etwas mit, was die andere Person vorher nicht weiß. Ich habe immer ein Thema dabei, das für Transmenschen wichtig ist. Dieses Thema packen wir dann bis ins Detail aus. Und du?
Ich bringe ein Objekt mit, das ich mit Trans-Themen verbinde, und Kulturtipps. Außerdem bekommen wir einen spannenden Anruf aus der Vergangenheit und lernen eine historische Persönlichkeit kennen.
Dann beantworten wir auch Fragen aus der Community und vergeben Preise. Wir haben das Angstkatzenhäschen als Antipreis und einen goldenen Blumenstrauß für besonderes Engagement.
Hallo, hallo, hallo. Schön, dass ihr bei Folge 5 dabei seid. Heute unboxen wir, was sich für trans-, inter- und nicht-binäre Menschen in den USA abspielt, seitdem Donald Trump in die zweite Amtszeit startete. Wir unterbrechen also unser normales Programm für eine Sonderfolge. Julia und ich hatten in Folge 4 die Idee und wir haben nicht lange gefackelt. Warum war uns das so wichtig, Julia? Warum möchten wir heute den USA und den Regelungen dort eine ganze Folge widmen?
Also irgendwie war die USA immer wieder mal Thema, glaube ich, bei uns in den Folgen. Und es hat sich abgezeichnet, dass die Trans-Community dort unter einer ganz schwierigen Bedingungen leben muss. Und ich meine, die USA hat ja nicht nur beim Trans-Thema gerade eine große Herausforderung, sondern wird insgesamt so als Demokratie Stück für Stück abgebaut. Und ich glaube, dass das ein guter Anlass ist, mal genauer hinzuschauen, was passiert da eigentlich alles. Und da bin ich mal gespannt, was du alles jetzt rausgesucht hast. Ich habe da ja auch ein bisschen was mitgekriegt und ich krieg selber viele auch Hilferufe aus den USA tatsächlich mit E-Mails, ob ich Personen helfen könnte, nach Deutschland einzureisen oder irgendwie dabei unterstützen könnte, das Land zu verlassen und so. Und deshalb, glaube ich, lohnt sich mal ein Blick, da genauer hinzuschauen.
Ich spule mal zurück. Die zweite Amtszeit von Trump hat am 20. Januar 2025 begonnen. Das heißt nicht, dass erst ab diesem Datum transfeindliche Gesetze in Gang gebracht wurden. Das ist natürlich alles schon viel früher passiert. Das werden wir sicherlich auch gleich von Julia noch mal ein bisschen einordnen, auch in die jüngere Geschichte. Aber wir wollen uns jetzt in dieser Folge mal darauf fokussieren, was seit dem Beginn dieser zweiten Amtszeit alles passiert ist. Trump hat ja Erlasse bis zum Abwinken rausgehauen, also ganz im Sinne der Strategie flood them with shit. Da sind einem ja wirklich Sachen entgegengeschleudert worden. Man konnte das gar nicht mehr mitfassen. Die globalen Medien hatten einen Erlass gerade erst erfasst. Da kam schon der nächste raus und ich habe mal nachgezählt, wie viele von diesen Executive Orders, also so heißen die Erlasse, seit dem 20. Januar verabschiedet wurden. Und das waren, Stand 31.10.25, 209 Erlasse.
Ja, und wenn man sich das mal anschaut im Vergleich die anderen PräsidentInnen, hätte ich fast gesagt, aber es waren ja nur Männer, die anderen Präsidenten, das haben die gerade mal in einer gesamten Amtszeit geschafft. Oder Barack Obama hat das in 2 Amtszeiten knapp 270 geschafft, was man so im Internet recherchieren kann. Und das zeigt ja schon, mit welcher Marschroute Donald Trump da vorgeht, seine Ideen durchzusetzen. Und
genau, vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, was ein Erlass überhaupt ist. Was ist ja kein Gesetz im klassischen Sinne. Ein Erlass oder wie es im Amerikanischen heißt, ein Executive Order. Das kann man ins Deutsche auch mit Durchführungsverordnung übersetzen. Das ist eine Verordnung, die durch den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder einen Gouverneur eines US-Bundesstaates erlassen wird und dessen Inhalt für die entsprechende Exekutivbehörde verbindlich ist.
Das bedeutet, das geht nicht durch das klassische demokratische Verfahren, also nicht durchs Parlament. Da wird jetzt nicht drüber abgestimmt, sondern es ist eine Anordnung des Staatsoberhauptes oder des Landes, US-Bundesstaatsoberhauptes, was dann von den Behörden entsprechend umgesetzt werden muss.
Genau, und weil es einfach auch in einer ziemlichen Zügigkeit umgesetzt werden muss. Also da muss ja nicht groß drüber verhandelt und abgestimmt werden, sondern das ist wirklich ein ziemlich direktes Machtinstrument. Ist das eines der liebsten Instrumente von Donald Trump? Das hat er in der ersten Amtszeit ja auch schon sehr stark genutzt, seine Erlasse. Da ist er ja sehr bekannt für gewesen. Und in dieser zweiten Amtszeit hat er wirklich der ganzen Welt die Ohren schlackern lassen. Allein am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit unterschrieb er 25 dieser Erlasse. Und einer davon war der EO, also Executive Order, EO 14168, mit dem Titel Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government. Und das war der Beginn einer ganzen Welle von transfeindlichen Erlassen. Und dieser hier könnte ihn übersetzen mit seiner Zweigeschlechteranordnung. Damit begann die zweite Amtszeit von Trump gegen die trans-, inter- und nicht-binäre Community.
Ja, und das finde ich so bezeichnend, alleine die Wortwahl, Gender Ideology Extremism, also Gender Ideologie Extremismus, dass man das als Extremismus darstellt, was ich immer wieder erlebe, dass das Begehren nach Gleichstellung sofort irgendwie mit so Kampfbegriffen irgendwie angegriffen wird und das als extremistische Position dargestellt wird. Und auch das Restoring Biological Truth, das heißt ja, dass die biologische Wahrheit wiederhergestellt werden soll. Was ist denn die biologische Wahrheit? Und das wird immer darauf reduziert, dass Männer haben XY-Chromosomen, Frauen haben XX-Chromosomen.
Aber die Welt ist komplexer als.
Und wir wissen ja, dass die Wissenschaft sagt, dass die Wissenschaft das belegt, dass es da viel, viel mehr gibt als nur XX und XY. Und da sieht man, dass das sehr von deren Seite ideologisch motiviert ist.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, an dem Tag bin ich wach geworden und ich konnte es nicht vermeiden, obwohl ich mir in den ersten, ich glaube, 10 Tagen nach Amtseinführung geschworen hatte, mir keine Bilder reinzuziehen von Trump und auch mit der Inauguration, der Amtseinführung. Ich wollte diese Bilder nicht sehen. Ich wollte diese jubelnden und sich machtsicheren Männergesichter nicht ertragen müssen. Also insbesondere Trump und Elon Musk. Ich wollte mich wirklich davor beschützen, weil ich wirklich Angst hatte, in eine so schlimme Laune zu geraten. Aber da kam man nicht dran vorbei. Und ich erinnere mich, als ich die Nachricht mit dieser Zweigeschlechteranordnung mehr oder weniger las, ich habe sofort gedacht, was bedeutet das in Konsequenz? Also hiermit werden gerade komplett neue Realitäten geschaffen, und zwar Realitäten, die lebensgefährlich werden.
Ja, also man hat ja auch direkt gesehen, dass da nicht nur die Trans-Community an sich angegriffen wird, sondern es wurden ja dann auch verschiedene Begriffe beispielsweise, also die Realitäten von Frauen mit angegriffen. Für Transpersonen war das dann sehr konkret, ich weiß nicht, wie schnell das ging, aber es war relativ zügig, dass dann gezwungen wurde, das Geburtsgeschlecht oder die Geschlechtszuordnung, die man bei Geburt zugewiesen bekommen hat, im Pass wieder eintragen zu lassen. Da war eine bekannte Schauspielerin beispielsweise, die hat sich dann im Internet, also sie war natürlich schon sehr angefasst, aber sie hat das halt irgendwie total ironisch dargestellt und sagt, guckt mal, was das für ein Quatsch ist. Jetzt guckt mal, wie ich aussehe. Also man sieht es ihr auch gar nicht an. Man hört es auch nicht an ihrer Stimme oder so. Und sagt dann, und jetzt steht bei mir ein M im Pass. Was soll das eigentlich? Und so. Und so waren ganz viele, denen das sauer aufgestoßen ist, und viele, die auch sofort die Überlegungen hatten, ja, wo sollen wir denn jetzt hingehen? Was kommt als nächstes? Das ist ja nur der erste Schritt. Was werden die nächsten Schritte sein? Ja, ganz viele Auswirkungen auch in der Gesundheitsversorgung. Da gab es ja noch viel mehr Executive Orders, die alle einen ganz schlimmen Einfluss hatten auf die Trans-Community.
Genau, da wollte ich drauf eingehen, weil ich mir tatsächlich jetzt mal ein paar herausgesucht habe, die gerade am Anfang verordnet wurden, die den Ton gesetzt haben. Und also etliche dieser Erlasse haben radikale Einschränkungen zur Folge für Menschen- und Bürgerrechte insgesamt, also die bis zu dem Zeitpunkt erkämpft worden sind, aber auch die Meinungsfreiheit, also diese Dekrete, die umfassen, wie du es gerade auch gesagt hast, letztlich alle Lebensbereiche, Gesundheit, Bildung, Soziales Und was du eben auch gesagt hast, das stimmt. Also nach diesem ersten Erlass, den wir gerade besprochen haben, gab es ja auch so eine große Löschaktion aller, in Anführungsstrichen, gender-related Vokabeln, die von öffentlichen Behördenseiten und aus Publikationen verschwinden mussten, qua Anordnung. Also Formulare, Leitfäden, pädagogische Ratgeber, Lehrbücher, all das wird gerade neu editiert, kann man so sagen. Nämlich
ich wollte nur sagen, für mich ist das wie so eine digitale Bücherverbrennung.
Ja, ich finde das ein ziemlich gutes Bild und ein guter Vergleich.
Also für mich fühlt sich das immer an, wenn ich solche Löschaktionen sehe, wo Identitäten, wo Wissen ausgelöscht werden soll, um ja bestimmte Minderheiten, menschliche Gruppen irgendwie unsichtbar zu machen und Fortschritt, progressiven Fortschritt irgendwie wieder zurückzudrehen. Und das hat für mich einen ganz bösen Beigeschmack.
Ja, also sämtliche queer, feministischen Errungenschaften werden damit auch versucht, aus den Geschichtsbüchern herauszubekommen. Ne? Also als hätte es all das, was unterschiedlichste Gruppen, ob nun die Bürgerrechtsbewegung, die Frauenrechtsbewegung, die queere Bewegung geschafft haben, als hätte es das alles nicht gegeben, beziehungsweise wird das gerade versucht. Ich möchte aber in dieser Reihe der Erlasse aus der ersten Woche der zweiten Amtszeit noch ein bisschen weiterführen, nämlich eine Woche später kam der nächste Erlass heraus, der sich auf Transrechte bezog, und der hieß Protecting Children from Chemical and Surgical Mutilation.
Das ist, es macht mich wütend, sowas zu hören. Ich übersetze mal kurz, also Kinderschutz vor chemischer Kastration.
Und operativen.
Und operativen Eingriffen. Und das ist auch wieder ein Argument, das wir auch hier in Deutschland, insbesondere von der AfD, immer wieder hören, teilweise auch von der Union. Und ich weiß beispielsweise, dass Bayern einen Beschluss gefasst hat, zusammen mit den Stimmen der CSU, Freien Wähler und AfD, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass man nur Transitionsmaßnahmen nur in Ausnahmefällen zulässt. Und da wird oftmals immer mit Kinderschutzargumenten argumentiert und dass Kinder nicht selbst oder Jugendliche nicht selbst entscheiden können und so weiter. Wobei ich immer wieder sagen muss, Kinder und Jugendliche machen keine Operationen. Also das macht man bei Transkindern einfach nicht. Man fängt mit pubertätsblockenden Hormonen an. Die haben keine großen Effekte, sondern unterdrücken einfach nur die körpereigenen Hormonproduktionen. Und gegengeschlechtliche Hormone fängt man dann erst später irgendwann an. Und Operationen werden in der Regel erst ab dem 18. Lebensjahr durchgeführt. Also ist das eine Debatte, also eine Scheindebatte, die da eigentlich geführt wird. Und ich habe Angst oder Sorge, dass das auch hier in Deutschland nicht nur von den Rechtsextremen, sondern auch von rechtskonservativen Gruppen immer mehr an Fahrt aufnehmen könnte. Aber das ist ein klassisches Argument, um Kindern und Jugendlichen Transitionsmaßnahmen zu verweigern. Und man muss sich vorstellen, was das für die bedeutet. Also wir wissen, dass Kinder und Jugendliche gerade in der Findungsphase, wir haben das innere Coming-out und das äußere Coming-out, dass das für sie die wichtigste Zeit ist, ernst genommen zu werden, unterstützt zu werden. Wir haben eine affirmative Therapieform, dass man halt die Jugendlichen, dass man denen das nicht ausredet, sondern sie darin bestärkt und sagt, okay, wir unterstützen dich, was brauchst du? Und wenn das jetzt weggenommen wird, führt das ganz viel zu Depressionen, zu sozialem Rückzug, bis hin zu Suizidgedanken und so weiter. Das hat ganz schlimme Folgen. Und deshalb ist das so katastrophal, solche Executive Orders da zu erlassen.
Genau, also du hast jetzt gerade den Vergleich zu Deutschland gemacht. In diesem Dekret, dem Dekret 14187, wird staatliche Finanzierung gestoppt. Also sämtliche medizinischen Leitlinien werden da einkassiert und Bundesbehörden gezwungen, Versicherungen und Militärgesundheitsprogramme einzustellen. Es werden Klagen gegen Ärzte und Eltern gefördert, die geschlechtsangleichende Maßnahmen unterstützen. Das ist auch Teil des Erlasses hier. Und kriminalisiert in Anführungsstrichen Schutzstaaten, nämlich solche, die Transjugendliche weiterhin unterstützen. Die Maßnahme ignoriert medizinische Empfehlungen und pathologisiert Transidentitäten. Und du hast es gesagt, mit all den Konsequenzen, nämlich Diskriminierung, Stigmatisierung und auch letztlich Unterstützung des Lebenswillens im schlimmsten Fall. Wir können viel tiefer nicht einsteigen, aber wir werden, wie wir es sonst auch machen, diesmal eine sehr saubere Liste unserer Leseinputs und auch weiterführenden Quellen in den Shownotes in Richtung unseren Steady-Newsletter verlinken. Also ihr könnt da auf jeden Fall noch tiefer einsteigen. Ich fände es auch empfehlenswert, einen dieser Executive Orders tatsächlich mal zu lesen, um sich vertraut zu machen mit der Sprache, wie das aufgebaut ist, welche Floskeln da auch so einfließen, gerade am Ende. Das ist schon bei aller Heftigkeit auch wirklich spannend zu sehen, was das für ein Machtinstrument ist.
Also ich muss nochmal betonen, was das für einen Effekt auf die Familien beispielsweise hat, ne? Also ich weiß von Fällen, dass die, dass das Jugendamt in die Familie geht und den Eltern den Vorwurf macht, Kindeswohlmissbrauch, dass die Kinder und Jugendliche vernachlässigt werden, wenn man ihnen gewährt, gegengeschlechtliche Kleidung zu tragen. Wenn die Eltern das unterstützen, dass die Kinder eine Trans-Psychotherapie machen oder eine Hormontherapie oder mit pubertätsblockenden Hormonen arbeiten und so weiter. Dass den Eltern dann sowas unterstellt wird, die einfach nur ihr Kind unterstützen wollen, dass die einfach nur ein glückliches Kind sehen wollen. Und dann kommt eine staatliche Einrichtung, eine Behörde und macht ihnen den Vorwurf, ihr vernachlässigt euer Kind. Und dass das Familien kaputt macht. Also ich weiß von vielen Familien, die gerade in den Südstaaten ist das sehr schlimm, so mit Texas und so, die das Land verlassen haben, die dann geflüchtet sind. Oder ich habe dann auch im Internet Beiträge gelesen, dass die dann ihre Kinder weggeschickt haben. Dass da Familien entzweit werden, dass Kinder weggeschickt werden, wo es einfach um die Kinder zu schützen, damit die Kinder in Sicherheit sind, damit die Behörden die Kinder nicht irgendwie aufgreifen können. Und das ist, finde ich, so furchtbar. Allein die Vorstellung, wie Familien dadurch kaputt gemacht werden, weil der Staat so einen Druck aufbaut.
Und alles unter dem Mantel einer vermeintlichen Gender-Ideologie, vor der man die AmerikanerInnen beschützen muss.
Und immer dieser Begriff, dieser Schutzbegriff, dass man Kinder schützen
möchte. Da will ich gleich auf jeden Fall noch drauf eingehen, auf die Wortwahl. Einen Executive Order möchte ich gerade noch ansprechen. Der ist am 29.01., also am 9. Tag der zweiten Amtszeit von Trump herausgegeben worden. Der Order 14190. Der heißt Ending Radical Indoctrination in K-12 Schooling.
Aha.
Also das Dekret ist attackiert in dem Fall Transrechte, indem es direkt in die Bildungsarbeit und in den Schulbetrieb eingreift.
Ja, das erleben wir auch, also in Deutschland weniger. Es gibt häufig die Kritik, dass Drag-Lesungen an Schulen nicht durchgeführt werden sollten, dass oder an Kindergärten und so weiter.
Drag-Lesungen, meinst du Lesungen von Drag-KünstlerInnen zum
genau.
Beispiel?
Genau, Drag-Queens, die an Schulen oder so eine Lesung durchführen. Mhm. Daran gibt's in Deutschland ab und zu mal Kritik, aber es gibt zum Beispiel EU-Länder wie Ungarn beispielsweise, die konkrete Bildungsangebote dahingehend zensieren, dass dort queere Themen überhaupt nicht vorkommen dürfen. Trans-Themen schon mal gar nicht, aber auch dass queere Lebensrealitäten, dass zwei Frauen zusammen eine Familie bilden und ein Kind großziehen und so weiter, dass solche Themen gar nicht erst vorkommen dürfen, dass das als queere Propaganda irgendwie betitelt wird und in Schulbüchern verboten wird.
So ist es hier letztlich auch zu sehen bei diesem Executive Order in den USA. Da geht es zum Beispiel darum, dass Schulen verboten wird, die soziale Transition von Minderjährigen, zum Beispiel im Sinne von Namen- und Pronomensänderungen, zu unterstützen, aber auch geschlechtsspezifische Räume zu nutzen.
Also damit sind Toiletten oder Umkleidekabinen und so weiter gemeint, ja?
Es definiert in Anführungsstrichen Gender-Ideologie als schädlich, kriminalisiert Lehrkräfte, die Transjugendliche begleiten und entzieht auch Schulen Fördermittel, wenn sie Trans-Themen unterstützen. Also Trans-Themen in Anführungsstrichen auch, nämlich Unterstützung von Kindern und Jugendlichen. Genau, und es zwingt Schulen, die biologistische Zweigeschlechtlichkeit durchzusetzen.
Ja, da wird jede Form der Wissenschaft ignoriert, egal was die in der Wissenschaft rausgefunden haben, da wird eine radikale religiöse Weltanschauung irgendwie übergestülpt und das hast du zu glauben und das finde ich so so engstirnig, dass das so eingeengt wird und nicht der der Blick geweitet wird auf das Große und auf das Wissenschaftliche, was eigentlich schon lange wissenschaftlich klar ist, dass das da wieder so zurückgedreht wird.
Ich finde ganz spannend, wenn man sich jetzt die drei Dekrete, die ich jetzt einmal rausgesucht habe, nämlich die ersten drei Dekrete aus der zweiten Amtszeit, die gegen Transrechte sind, wenn man sich die anguckt, die Titel, dann fällt die Wortwahl auch, die ist ja beachtenswert, nämlich einmal Defending, warte, ich sag's nochmal, Defending Women from Gender Ideology, Extremism and Restoring Biological Truth. Also Defending ist der erste, der zweite ist Protecting Children und der dritte ist Ending Radical Indoctrination. Aber nicht nur die Wortsprache, sondern auch die Bildsprache ist erwähnenswert. Ich habe noch einen Erlass rausgesucht, der am 5. Februar rauskam. Und der heißt Keeping Men Out of Women's Sports. Mhm. Und dieser Erlass ordnet an, dass Transfrauen und Mädchen von der Teilnahme an Frauensportarten auszuschließen sind. Und da möchte ich einmal das Bild in Erinnerung rufen. Ich bin mir sicher, Julia, du hast es vor Augen, aber ich beschreibe das nochmal. Das ist eine Szene, da unterschreibt Trump, umrahmt von etlichen weißen Kindern. Also er sitzt wirklich in einem Meer von weißen Kindern, die alle vornehmlich in Blau, Rot und Weiß gekleidet sind, unterschreibt er diesen Erlass. Er ist wirklich vor lauter Kindern kaum zu sehen, nur dank seiner orangenen Hautfarbe kann man ihn dann noch erkennen. Und dann hält er dieses Dekret mit der Unterschrift in die Kamera und alle Kinder klatschen wirklich wie im Sozialismus. Also es sind wirklich so Szenen.
Das war meine erste Assoziation. Das hat was von dem Putin-Regime, dass das alles so mit mächtigen Bildern dargestellt wird. Und das ist ja auch dann identitätsstiftend für die Leute, die sich das anschauen, die sich damit identifizieren können. Und jetzt haben wir wieder unsere Nationalfarben und so, wenn die Kinder da so eingekleidet werden und so weiter. Und das, also da wird ja nicht nur, wie du schon sagst, diese Executive Orders rausgehauen, sondern da wird halt eine neue Identität des Landes irgendwie generiert und mit Symbolpolitik und so und das und auch hier dann die Wortwahl, Männer aus Frauensport rauszuhalten. Also dass Transfrauen immer noch nicht als Frauen akzeptiert werden, ist eine Sache, aber sie dann auch noch politisch ständig als Männer zu bezeichnen und dann immer wieder mit falschen Argumenten, wobei die wenigsten Transfrauen überhaupt die Möglichkeit haben, im Sport irgendwie anzutreten. Und wenn sie dann erfolgreich sind, dann gibt es noch einen geringeren Anteil, der dann Leistungssport macht. Und dass diese dann so ein geringer Anteil dann auch noch durch problematische Regeln, meistens mit Testosteron-Grenzwerten, irgendwie aus dem Sport rausgehalten werden und so. Und wir haben ja eben schon gesehen, dass Kinder und Jugendliche, dass es an Schulen Probleme gibt, dass dort gegen Transpersonen vorgegangen wird, im Militär und so weiter. Also in allen möglichen Bereichen und jetzt auch noch der Sport, eigentlich wo du Freizeit machst. Ja, also wo ist dann eigentlich dein Platz, wenn dir an so vielen Stellen in deinem Leben, in der Gesellschaft der Zugang verwehrt wird.
Und so eine Schlinge, die immer enger und enger gezogen wird.
Und genau diese Schlinge, die führt dazu, dass immer mehr Transpersonen Angst haben, sich zurückziehen, das Land verlassen. Also ich weiß von ganz vielen, dass die nach Richtung Kanada ausgewandert sind. Da gibt's richtige, ja, fast schon Flüchtlingsströme, die man da beobachten kann. Und die wollen einfach die Trans-Community loswerden. Und es gibt viele Städte, die sich als Sanctuary, also als Zufluchtsort für Transpersonen deklariert haben. Ich glaube San Francisco, Los Angeles, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Also Kalifornien mit Sicherheit, dass auch in Kanada sich einige als Zufluchtsort dargestellt haben und gesagt haben, ihr könnt hier auf jeden Fall herkommen, hier bei uns seid ihr sicher. Und dass das notwendig ist, dass man solche Zufluchtsorte schafft. Also das erinnert mich gerade auch, wenn wir jetzt auf die deutsche Geschichte schauen, erinnert mich an ganz dunkle Zeiten, die wir auch hier hatten.
Ja. History is repeating. Fühlt es sich ja an vielen Stellen an. Ich möchte gerade noch auf einen letzten dieser Erlasse eingehen, bevor es dann auch reicht. Du hattest es ja eben selber angesprochen. Wir haben ja gesagt, dass sich diese Erlasse, und das wollten wir hier auch verdeutlichen, wirklich durch sämtliche Lebensbereiche zieht. Also was die Regelungen anbelangt, aber auch noch drumherum durch Sprache und Bildsprache und so weiter verankert wird. Auch innerhalb der ersten Woche wurde noch ein Erlass in Richtung Militär herausgegeben, der da heißt, Prioritizing Military Excellence and Readiness. Da ist in dem Titel nicht so ganz klar zu erkennen, dass sich das nicht nur, aber auch gegen Trans-Menschen richtet. Aber es ist auch auf jeden Fall ein ganz klarer Ausschluss von Trans-Personen. Der Erlass erklärt nämlich, dass eine falsche Gender-Identität, die vom biologischen Geschlecht abweicht, mit den Anforderungen des Militärs unvereinbar sei. Ja. Und dass Trans-Personen als medizinisch und psychisch nicht diensttauglich eingestuft werden, insbesondere wegen Hormontherapien, Operationen oder psychischer Belastungen. Das bedeutet also, dass Transpersonen faktisch vom Militärdienst komplett ausgeschlossen und ihre Anerkennung im Militärkontext vollständig aufgehoben und letztlich verweigert wird. Ja. Und ich wollte mal fragen, du kannst dir das sicherlich vorstellen, wie viele Transpersonen als SoldatInnen in den USA überhaupt im Einsatz sind. Also von was für einer Zahl wir hier überhaupt sprechen, wenn es um Streitkräfte geht.
Also eine Gesamtzahl, also eine Relation Transpersonen zum Gesamtmilitär in Prozent.
Ja, was würdest du tippen?
Also es gibt im Schnitt 1% der Bevölkerung, die sich als trans identifizieren. Also wird das beim Militär wahrscheinlich ähnlich sein.
Es sind nur 0,2% der gesamten Streitkräfte. Also wir reden von 4.200 Menschen, die im Militär im Einsatz sind, also Transmenschen.
Also da habe ich zwei Gedanken zu. Erstmal ist das in Deutschland noch gar nicht so lange her, dass es das hier auch gab, dass du als Transperson, und ich hatte gestern, ich war noch auf einer Veranstaltung, da habe ich mit jemandem vom Bundeskriminalamt gesprochen, wenn du im Polizeidienst oder auch im Militär dich als Transperson beworben hast, wurdest du ausgeschlossen mit der Begründung, dass du dienstunfähig oder dienstuntauglich bist. Das heißt, du wurdest gar nicht erst in den Bewerbungsprozess mit aufgenommen, oder wenn du schon innerhalb der Polizei bist oder warst, beziehungsweise innerhalb des Militärs warst, hat man dir währenddessen dann, also ich kenne zum Beispiel eine Person, die hat ihre Transition sehr lange hinausgezögert, bis zur Verbeamtung gewartet, weil sie Angst hatte, wenn sie das jetzt öffentlich macht, dass sie dann als dienstuntauglich eingestuft wird und dann nie eine Verbeamtung bekommen würde beispielsweise. Ja.
Und ihren Beruf verliert und ihre Existenz verliert damit.
Genau.
Ja auch, ne?
Und es gab gerade bei der Polizei, beim Bundeskriminalamt, gab es halt solche Regelungen, die sind bis 2021, sind die erst abgeschafft worden. Und das heißt, es gibt ähnliche Regeln, die es in Deutschland, also nicht so drastisch, wie das gerade in den USA passiert, aber diese Vorstellung, dass du eine psychische Störung hast oder dass deine Hormontherapie oder dein Hormonstatus dich irgendwie aus dem oder einen Einfluss auf deine Dienstfähigkeit hat und so weiter, also die Vorstellung, die gibt's hier auch, ja. Ist jetzt aber, wie gesagt, seit ein paar Jahren ist das in Deutschland abgeschafft. Ein zweiter Gedanke, den ich habe, ist, Transpersonen werden im Militär für, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu schwach erklärt, aber im Sport zu stark und werden dort jeweils, also man legt sich die Argumente so zurecht, wie man sie braucht und werden, Hauptsache man kann sie ausschließen. Für den Sport sind Transfrauen zu stark, dürfen nicht im Sport teilnehmen, im Militär sind sie zu schwach, dürfen nicht teilnehmen, also man saugt sich quasi irgendwelche Argumente aus den Fingern, und das ist, finde ich, so widersprüchlich, dass sie an dem einen Ort zu stark und an dem anderen zu schwach sind und so weiter. Ich finde das so widerlich, wie intensiv man auf die Suche geht, Argumente zu finden, um das zu legitimieren, Menschen auszuschließen.
Ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber der sehr gut auf den Punkt gebracht, das stimmt. Also ihr seht es selber, und uns ist es bei der Recherche ja auch nicht anders gegangen. Es ist echt schwer, einen Überblick zu behalten, was da gerade in den USA passiert und in welche, also wohin das überall hineinströmt, diese menschenfeindliche Politik, die da gerade von Trump und seiner Regierung gemacht wird. Was ich ganz spannend und toll fand, unter anderem also einige Ressourcen, die da Licht ins Dunkel bringen, möchte ich unbedingt nennen, vor allem für die, die sich da auch noch ein bisschen weiterbilden möchten. Auf der juristischen Ebene gibt es einen Trans Legislation Tracker, und genau, das ist vielleicht insbesondere auch für JournalistInnen hierzulande interessant. Das ist eine unabhängige Forschungsorganisation, die Gesetzesvorlagen verfolgt, die Auswirkungen auf trans-, inter- und nicht-binäre Menschen haben. Und das ist eine wachsende Sammlung von Ressourcen, die da zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel für die Wissenschaft, aber auch etablierte Medien, um die gesetzliche Situation von Transgender-Personen in den USA zu verstehen. Und die bereiten Daten echt verständlich auf, zeigen, wie sich bestimmte Themenfelder über die letzten Jahre entwickelt haben. Und ich fand eine Übersicht ganz spannend. Da geht's um das Thema Healthcare, also Healthcare im Kontext zu Transrechten. Und das habe ich mal, das möchte ich dir mal zeigen. Also es geht um Gender-Affirming Healthcare, wie sich das in den letzten Jahren geändert hat. Also wie viele Bills, Verordnungen eingereicht wurden oder Gesetzesanträge gestellt worden sind, um dieses Thema für die Trans-Community zu erschweren.
Also ich kenne diesen Trans-Legislation-Tracker, ich kenne die Zahlen aber nicht auswendig. Ich weiß, dass von 2015 die ersten Gesetzesinitiativen, Executive Orders oder was auch immer, also alles, was so zu Richtlinien auf den Weg gebracht wird, die sich gegen Transrechte richten. Und das hat 2015 angefangen. Und beim Thema Healthcare sehe ich jetzt, 2018 waren es 8 Bills. Also Bills sind so Gesetze oder Verordnungen oder anderweitige Richtlinien. 2019 waren es 9 und dann springt es ein bisschen auf 42 im Jahr 2020 und bleibt dann so auf diesem Niveau und dann 2023 springt es auf 188. Und das, diesen Sprung sehen wir nicht nur bei Healthcare. Bei Healthcare ist es, glaube ich, der größte Sprung oder einer der größten Sprünge. Aber das teilt sich ja dann noch auf in sogenannte Bathroom Bills. Das sind dann diejenigen, die den Zugang zu geschlechtsspezifischen Räumen regeln sollen, also Umkleidekabinen, Toiletten etc. Den Bereich Sport, der wird seit einigen Jahren sehr heftig auch umstritten und Bildung. Da geht es dann um die Anrede, Pronomen, welche Pronomen darf man verwenden, welche Themen dürfen in Schulen in den Büchern gelehrt werden oder im Unterricht gelehrt werden etc. Das hat dann insgesamt 2015, waren es insgesamt über alle diese Bereiche, waren es 21 von diesen Bills, die auf den, die gegen Transmenschen auf den Weg gebracht werden. Und alleine 2025, und das Jahr ist noch nicht zu Ende, sind es schon über 1009, Stand heute. Und da sieht man, wie das an Fahrt aufgenommen hat und wie intensiv gegen Transrechte vorgegangen wird. Und dieser große Sprung, der war tatsächlich 2023, wo es von 2022 waren es insgesamt 174 Bills und 2023 kam dann der große Sprung auf 615 Bills, 2024 701 und 2025, jetzt wo Trump wieder in der Regierung ist, sind es 1009. Und das sind bundesweite Regelungen, das sind aber auch für einzelne US-Bundesstaaten die Regelungen und die meisten sind tatsächlich so in den südlicheren Staaten der USA, insbesondere Texas ist da ganz weit vorne. Und im Moment geht man ja auch sehr intensiv gegen die ganzen Regenbogensymbolik vor. Es werden Regenbogen-Zebrastreifen abgerissen, weil man einfach diese ganze queeren Themen aus dem Stadtbild, ja, jetzt haben wir das Wort Stadtbild auch noch drin, also queere Sichtbarkeit irgendwie unsichtbar machen möchte, Transpersonen unsichtbar machen möchte. Und man hat ja jetzt auch schon gesagt, Trans-Themen sind jetzt nicht das Einzige. Jetzt wollen sie die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA noch attackieren. Also das ist ganz schlimm, menschenfeindlich, was da gerade passiert.
Zurück zu unserem
Tracker.
Zu dem Tracker. Ich habe noch einen anderen Tracker gefunden, der sich direkt bezieht auf die Erlasse, das ist das National LGBTQ Plus Bar, ist ein nationales Netzwerk von JuristInnen in den USA und die haben auch einen Tracker gestartet, da kann man genau sehen, was es aktuell für Rechtsstreitigkeiten bezüglich dieser Executive Orders gibt, also was gerade aktuell ist, was aber auch schon erledigt ist, also entweder in dem, in dem die Klage von denen verloren oder gewonnen wurde. Also es ist eine zentrale Anlaufstelle für aktuelle Informationen zu allen anhängigen Rechtsstreiten im Zusammenhang mit Anti-LGBTQ-Plus-Verordnung der zweiten Trump-Regierung. Das ist hochspannend, verlinken wir natürlich auch.
Also ich glaube, ohne das zu lesen, weiß ich schon, mit welchen Argumenten da gearbeitet wird. Es geht immer um Frauenschutz, es geht immer um Kinderschutz und das sind so die klassischsten Argumente, die da vorgetragen werden und da werden die wildesten
Thesen dabei. Ja gut, aber das sind ja die Thesen und Themen, die in den Erlassen sind. Diese JuristInnen setzen sich ja dafür ein, dass diese Anti-Trump, also diese Anti-Trans-Gesetze und Erlasse bekämpft werden. Und dadurch der Schutz der Minderheiten, Transrecht und so weiter aufrechterhalten bleibt.
Das Problem ist, bei solchen juristischen Streitigkeiten geht es halt viel um Fakten und wirklich um Wissen. Und da kommt es immer darauf an, das Gericht, das da das verhandeln soll, was für eine Position haben die. Orientieren die sich wirklich an Fakten und folgen die dann den guten Argumentationen oder haben die selber eine sehr, religiöse Weltanschauung? Also Trump hat ja auch das Verfassungsgericht in den USA entsprechend besetzt, um eben diese Stoßrichtung auch juristisch irgendwie weiter zu verfolgen. Und auch die Bundesstaaten haben ja auch Verfassungsgerichte und auch da kommt es immer darauf an, die einen entscheiden so, die anderen haben ein konservatives Weltbild, die anderen haben ein progressiveres Weltbild und so weiter. Also auch da bist du immer ausgeliefert der Willkür, würde ich fast sagen, der ganzen Juristerei.
Da hast du total recht, natürlich. Also im Rahmen dieses ganzen autoritären Umbaus, der jetzt auch nicht erst mit der zweiten Amtszeit begonnen hat, jetzt Stichwort Bundesverfassungsgericht, Supreme Court, absolut wahr. Natürlich hat Trump da seine Leute in Stellung gebracht und hetzt und droht ja auch jedem Richter, jeder Richterin, die sich seinen Regeln oder seinen Weltansichten widersetzt und weiterhin auch basierend auf der Verfassung arbeitet. Da sehen wir auch gerade eine Riesenbewegung in Richtung eines immer autokratischeren, faschistischeren Staats auch in der Judikative. Lohnt sich also ein Blick vielleicht auch da mal exemplarisch in eine dieser anhängigen Rechtsstreitigkeiten reinzugucken, um zu schauen, wie genau, auf was für Basis da argumentiert wird.
Und ich glaube, wenn wir hier in Deutschland seriöse, anständige Politik machen wollen, dann kann das Beispiel von den USA als Blaupause dienen, wie wir es nicht machen sollten. Und uns, also die Argumente werden ja dieselben sein, dass wir uns davor schützen, dass wir uns bewusst werden, was dort passiert und dass wir uns hier darauf vorbereiten, dass man hier nicht so schnell die Demokratie abbauen kann, dass man sich dahingehend schützt und vorbereitet.
Inshallah, Julia.
Ja, krass. Hast du noch was?
So nach all diesen schweren Erlassthemen möchte ich aber auch noch ein paar positive Sachen mit in unsere Sonderfolge bringen. Nämlich eine Nachricht von Ende Oktober, die betrifft den Kampf der Trump-Regierung gegen die akademische Welt. Da hatte die Regierung jüngst Briefe an 9 Universitäten geschickt und die hatten im Angebot einen Pakt. Also genauso kann man es nennen, einen Pakt, in dessen Gegenzug für umfassende Änderungen der Campuspolitik die Unis bevorzugten Zugang zu Bundeszuschüssen bekommen sollten. Dann kannst du dir vorstellen, worum es da ging, nämlich nicht nur um die Begrenzung ausländischer Studierender, quasi fremdenfeindliche Zielsetzungen. Aber es ging natürlich auch um konkrete Maßnahmen gegen Transmenschen. Ganz konkret sollten die Universitäten die Geschlechtsidentität von Transgender-Studierenden vollständig ablehnen und auch Verbote verhängen in Hinsicht Bathroom, also Toiletten und auch Campussport. So. Zwei weitere Universitäten haben diesen Pakt jetzt abgelehnt, die University of Southern California und die University of Arizona. Die haben sich dagegen entschieden. Vorher hatten sich das Massachusetts Institute of Technology bereits widersetzt und auch die Universität von Virginia und Dartmouth. Und zwei andere Universitäten, die Brown und University of Pennsylvania, lehnten diesen Pakt ebenfalls ab, hatten sich aber vorher leider schon auf andere Forderungen der Regierung eingelassen, im Zusammenhang mit Bundesmitteln und haben diskriminierende Elemente in ihre Campusrichtlinien leider aufgenommen. Was ich richtig krass und shocking finde, ist, dass renommierte Hochschulen, die wirklich global bekannt sind, wie Harvard oder Columbia, diesen Pakt, den Deal mit der Trump-Regierung eingegangen sind, ja, letztlich kapituliert haben nach Drohungen, dass man ihnen sonst Fördergelder streicht oder, ich meine, da laufen ja sowieso Klagen und Rückzahlungen und so weiter. Und diese Nachricht habe ich von einer ganz tollen Journalistin, die hast du mir mal empfohlen, Julia. Und die möchte ich jetzt unbedingt euch empfehlen, ihr zu folgen. Das ist, die Instagram-Seite heißt Erin in the Morning. Und Erin ist eine unabhängige Journalistin, die mit Schwerpunkt auf TIN-Themen, also trans-internicht-binäre Themen, recherchiert und arbeitet. Mhm. Und soweit ich das beurteilen kann, ist sie wahrscheinlich eine der bestinformierten Expertinnen zu allen Angelegenheiten hier rum in den USA und dementsprechend wirklich große Folgeempfehlungen für die Arbeit von Erin in the Morning. Und danke auch, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Mhm. Und da habe ich auch, ich habe auch noch andere Artikel zu dem Thema, also ich habe das auch noch nachrecherchiert. Und auch hier verlinken wir wieder unsere Sourcen, unsere Quellen natürlich, auch im Steady Newsletter, wenn ihr da weiter lesen möchtet.
Also ich folge Erin Reed, heißt sie, also nennt sie sich zumindest mal offiziell. Ich folge ihr schon sehr lange und beobachte dadurch auch, was in den USA so passiert. Und sie kommentiert dann auch, also sie ordnet das sehr gut ein, was zum Beispiel neue Gesundheitsregelungen für Konsequenzen haben, berichtet über sehr konkrete Fälle, zum Beispiel wenn so Familien auseinandergerissen werden oder ähnliches. Und das beobachte ich schon lange und vor allen Dingen, sie entwickelt regelmäßig so eine Risk Map, also eine Risikokarte, wo man sehen kann, in welchen US-Bundesstaaten sind Transpersonen besonders gefährdet. Und da sieht man beispielsweise seit Anfang 25, glaube ich, war die letzte Aktualisierung, da sind Florida und Texas schwarz eingefärbt. Das heißt, wenn du als Transfrau dort eine Toilette besuchst, dann gehst du für ein Jahr ins Gefängnis beispielsweise. Und diese Schwarzeinfärbung heißt dann als Empfehlung do not travel beispielsweise. Also nicht am besten nicht hinreisen. Und das ist aufgeteilt in blaue, hellblaue Bundesstaaten bis hin zu Rotfärbungen bis ganz dunkelrot. Dunkelrot ist das die schlimmste Abstufung und nach dunkelrot kommt dann halt schon diese schwarze Abstufung. Und das ist ganz hervorragend gemacht, wo man sich mal so einen Überblick verschaffen kann, wie das eigentlich gerade in den USA dort aussieht und wie die einzelnen Bundesstaaten mit Transrechten umgehen.
Ich habe noch zwei andere positive oder aufhellende Nachrichten aus den USA herausgesucht. Und zwar hat in New York City hat die erste öffentlich geförderte Unterkunft für obdachlose Transmenschen geöffnet. Mhm. Und der Aces Place, so heißt dieser Ort, bietet 150 Schlafplätze an und auch Unterstützungsmaßnahmen wie therapeutische Unterstützung, finanzielle Unterstützung, Workshops, Unithemen, Studiumsthemen, aber auch bis hin zu gemeinsam kochen und so weiter. Also das hat mich total gefreut zu sehen, dass es auch noch menschliche Orte gibt, die geschaffen werden. Und noch eine andere Nachricht auch aus New York. Und ich tippe in Bezug auf diese Übersicht, die du gerade erwähnt hast. Ich kann mir vorstellen, dass New York da auch eher in den helleren Farben eingefärbt ist, weil so scheint es, dass New York doch, also die Stadt, recht viel für den Schutz der queeren Community macht. Unter anderem hat der New Yorker Stadtrat am 24. April, also da waren ja diese ganzen transfeindlichen Erlasse und Maßnahmen schon im vollen Gange. Also am 24. April hat der New Yorker Stadtrat mehrere wegweisende Schutzgesetze für Transgender, Non-Confirming, nicht-binäre, intersexuelle New Yorkerinnen erlassen. Und in diesem Rahmen soll zum Beispiel die Gesundheitsversorgung gestärkt werden. Auch dazu haben wir natürlich noch ein paar weiterführende Informationen. Mhm. So, heute hatten wir eine Sonderfolge. Das Programm hat sich also etwas geändert. Ich hoffe, ihr fandet das interessant. Trotzdem haben wir noch ein paar Sachen zum Ende. Ganz wichtig zum Beispiel sind ja immer auch die Menschen, die Pionierinnen waren. Und gerade im Oktober ist eine Pionierin der US-amerikanischen Transbewegung verstorben. Und zwar Miss Major Griffin Gracie. Die ist 78 Jahre alt geworden. Und der Guardian hat sie mal bezeichnet als the most celebrated trans activist and elder alive today.
Ach krass.
Kennst du sie?
Schön. Nein, habe ich noch nie gehört.
ganz, ganz tolle Persönlichkeit, die über ein halbes Jahrhundert für die Rechte von Transfrauen, insbesondere auch of Color, sich eingesetzt hat. Und sie hat auch einen sicheren Ort für Transmenschen gegründet. Und zwar nicht in New York, sondern außerhalb. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war, aber es war auf jeden Fall in einem anderen Bundesstaat. Das heißt The House of Gigi. Also ihr Name ist Griffin Gracie. Ich tippe, dass das ein bisschen was mit ihrer eigenen Geschichte zu tun hat. Und dieses House of Gigi fördert insbesondere den Schutz von trans- und nicht-binären Menschen, die nicht weiß sind und die Community-Führungsaufgaben übernehmen. Das finde ich ganz toll. Und ich habe gesehen, dass es einen Dokumentarfilm gibt. Und ich liebe ja Dokumentarfilme. Und der heißt Mayor. Ist ein Dokumentarfilm von Annalisa Ophelian über diese Persönlichkeit Miss Major Griffin Gracie und den und den Nachruf der New York Times auf Miss Major Griffin Gracie packen wir natürlich auch mit in die Shownotes.
Sehr spannend, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen und ich werde ein The House of Julia gründen.
Ja, I like that.
Also ja, wenn es mal soweit ist, dass ich älter werde und so, dann habe ich auch Bock in so einer Kommune irgendwie zu leben und kann mir vorstellen, so eine Bewegung, so einen Zufluchtsort irgendwie zu schaffen und das klingt für mich ganz toll. Und mit solchen Menschen zusammen zu leben, zusammen zu arbeiten und feministische Kampagnen und feministische Arbeit zu leisten, das, also was gibt's Besseres?
Ich hab direkt Bock auf die nächste Sonderfolge zum Thema alt werden und solidarische Netzwerke stärken und gründen.
Oh ja.
Können wir ja vielleicht, also gebt uns mal eine Rückmeldung, wie ihr unsere Sonderfolge findet und ob ihr vielleicht Bock auf ein konkretes Thema habt, wo ihr auch euch wünschen würdet, dass wir uns einem Thema ganz gezielt eine Folge lang widmen. Können wir gerne mit aufnehmen.
Genau. Schreibt mir gerne per E-Mail oder über Instagram oder sonstige Kanäle. Wenn ihr da Ideen habt oder auch Fragen habt, dann können wir das vielleicht beim nächsten Mal gerne aufgreifen.
Ich möchte mit einem Zitat enden, dass der Schauspieler mein Herz klopft schneller, wenn ich sage Pedro Pascal, der ein erklärter Unterstützer von Transrechten ist. Das hat er auf seinem Instagram-Kanal veröffentlicht. Und ich lese jetzt mal die deutsche Übersetzung vor. Und damit enden wir unsere heutige Sonderfolge Unboxing Trans zum Thema USA mit diesem Zitat von Pedro Pascal. Ich kann mir nichts Abscheulicheres, Kleineres und Erbärmlicheres vorstellen, als die kleinste, verletzlichste Gemeinschaft von Menschen zu terrorisieren, die nichts von dir wollen, außer dem Recht zu existieren.
Mitten ins Herz getroffen, ja. Kann ich nur so unterstreichen. Danke fürs Zuhören und abonniert unseren Steady-Newsletter. Verteilt es an eure Freundeskreise, Angehörige, alle, die mit dem Thema Trans nicht so viel Berührungspunkte haben. Und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuhört.
Bis dahin.
Ciao.
Tschüss.